und hab dann wirklich gebrochen auf dem Platz, also auf den Sand und hab dann gedacht, es geht schon irgendwie so weiter, musste das Training abbrechen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, und ich durfte noch meine Fehler machen und habe noch mehrere Chancen bekommen, wie es heute die jungen Spieler bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen, wie schnelllebig der Fußball wird. Der war schon immer schnelllebig, aber es geht schon in eine falsche Richtung, meiner Meinung nach. Weil es gab Spiele, da dachte ich, keiner kann mir was mehr. Ich habe jetzt super gespielt, wir haben 3 Punkte geholt und ich spiele Fußball-Bundesliga, wer soll mir was können? Und das ist natürlich auch der falsche Weg. Man muss da eine gesunde Balance finden.
Vom Wunderkind beim FCK zum Dauerläufer auf der Außenbahn. Du hast in fast 200 Bundesligaspielen Höhen und Tiefen erlebt. Warst mit Augsburg in Anfield, bist mit Dresden aufgestiegen, hast in Berlin sportlich einiges durchgemacht. Und heute bist du wieder ganz nah dran am Fußball, wo es angefangen hat. Und damit Servus aus Monheim, wo die Straßen quadratisch und die Leute direkt sind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Vereinsvisionäre. Heute mit dir. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, mein Name ist Alexander Esswein und ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich freue mich, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe ja schon einiges über dich verraten, aber jetzt interessiert mich, wer ist Alex in deinen eigenen Worten? Wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade dem Fußball nachgehst?
Ja, in meinen eigenen Worten, zuallererst bin ich 35 Jahre jung, im Fußballalter eher so im Rentnerniveau, im Rentnerbereich angekommen. Bin ein offener, lustiger Typ, für jeden Spaß zu haben, weiß aber auch, wenn es Zeit ist, ernst zu sein, gerade auf dem Platz, wenn es um was geht, dass man da die richtige Seriosität hat. Bin glücklich verheiratet, habe 2 Kinder, 2 wunderschöne Mädchen, verbringe sehr viel Zeit mit der Familie, das genieße ich auch habe immer noch Spaß am Fußball und bin rundum eigentlich glücklich.
Danke dir. Mit dir wollen wir heute über deine Zeit in der Bundesliga sprechen, aber auch die Stationen wie Duisburg, Sandhausen und hier jetzt in Mannheim und auch über den Mensch, der dahinter steckt. Ganz zu Beginn spielen wir eine kleine Runde 5 Fragen Nachspielzeit. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Du musst einen deiner Karrieremomente als Tattoo verewigen. Welches Spiel, welches Motiv und welche Stelle?
Boah, also wenn dann wahrscheinlich, wo ich die Meisterschaft in der Hand halte, weil es ja so ein einmaliger Moment war, gar nicht damit gerechnet, war meine erste Saison im Fußball-Profibereich von zu Hause weg in Wolfsburg alleine. Und dann gleich Meistertitel, ganz überraschend. Ich glaube, das war so ein Moment, der einfach ja, einmalig ist und wo ich mir gar noch nicht damals denken konnte, dass er vielleicht irgendwie nochmal kommt. Oder man hat ja nicht das Gefühl, ey, es passiert jetzt jedes Jahr. Oder man hat schon direkt das gemerkt, das ist was Besonderes. Und das war so ein Augenblick, wo ich, wenn ich mir jetzt ein tätowieren müsste, also eine Situation oder ein Bereich aus meiner Karriere, dann wäre es der wahrscheinlich.
Du hast ja schon einige Tattoos, wo würde es hinkommen?
Da, wo noch Platz ist. ich denke, es würde vielleicht gut am Bein passen oder so, weil hat ja auch was mit Fußball zu tun und da wäre es vielleicht eine gute Position.
Du bekommst ein Abschiedsspiel und darfst dir das Team frei auswählen. Welche 3 Jungs sind auf jeden Fall dabei?
Ich darf mir das Team frei auswählen. Welche 3 Jungs sind dabei? Lass mich überlegen. Marvin Plattenhardt auf jeden Fall. Mit dem bin ich immer noch befreundet. Den habe ich gerade letzte Woche besucht in Berlin. Welche 3 sind dabei? Lass mich überlegen. Matthew Lecky noch aus Berlin, war auch ein cooler Typ. Australier, ganz verrückter Vogel. Der auf jeden Fall. Und Daniel Bayer von Augsburg auf jeden Fall. Er ist auch ein guter Junge. Hat mich immer aufgebaut und stand immer hinter mir, auch in der Augsburger Zeit, hatten eine erfolgreiche Zeit mit Europa League und eine erfolgreiche Bundesliga-Saison. Deswegen die 3 Jungs auf jeden Fall.
Die Australier sind immer besonders.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz verrückter Typ. Auch eher gechillt, kommt immer eher zu spät, ist bei allem nett aus der Ruhe zu bringen. Etwas andere Kultur als wie in Deutschland.
Wenn deine Töchter in 10 Jahren ein Spiel von dir googeln, welches soll es sein? Was würdest du dir wünschen, welches sie sehen würden?
Am besten, wo ich ein Tor geschossen habe. Gab es nicht ganz so viele, aber am besten, wo ich ein Tor geschossen habe und wo sie sehen, dass ich jubel.
Wenn du heute nochmal für 90 Minuten 22 wärst, bei welchem Team würdest du gerne 90 Minuten spielen?
Egal welches?
Egal welches, auf der ganzen Welt.
Dann Real Madrid. Also wenn ich ein Fan bin von einem Verein, dann ist es schon Real Madrid. Ist der größte Verein. Die Trikots allein schon, das weiße Ballett, ist schon sowas Besonderes und immer große Namen da gespielt. Dann wäre das wahrscheinlich Real Madrid.
Und zu guter Letzt, dein Lieblingstrikot, welches du getauscht hast?
Oh, mein Lieblingstrikot ist auch einfach. Das war Franck Ribéry in Bayern. War in München, haben wir gespielt. Und wenn ich ehrlich bin, ging es mir von Anfang an nur um das Trikot und gar nicht um das Spiel. Ich habe, glaube ich, schon nach 6 oder 7 Minuten auf dem Platz ihn gefragt, ob er mir das Trikot geben kann. Dann nochmal, als wir zur Halbzeit in die Kabine gegangen sind. Und da hat er mir es in der Halbzeit schon gegeben. Und da war ich dann schon beruhigt und habe mich sehr gefreut.
Geile Geschichte. Wir wollen direkt fulminant reinstarten. Dezember 2007, 50.000 Zuschauer in Köln. Was ging da in dir vor, als du das erste Mal auf dem Rasen standest?
Oh, bitte mach dir nicht in die Hosen, weil ich war so nervös, unfassbar. Ich glaube auch die erste Aktion, als ich reinlaufe, kriege ich direkt einen Pass und an der Außenlinie und habe den Fuß zu hoch und der Ball rollt einfach durch und rollt ins Aus und es war so laut und gefühlt am Anfang war ich mit allem überfordert, mit der Lautstärke, mit der Intensität und ja, es war am Ende war ich tatsächlich froh erstmal, dass ich es geschafft habe, weil sein erstes Spiel zu absolvieren auf der Bühne ist nicht ganz einfach und trotzdem erinnere ich mich immer wieder gern daran zurück.
Vom FCK in die Bundesliga, warst du bereit oder wurdest du eher reingeworfen und warst noch nicht ganz ready?
In meinem Kopf war ich schon bereit, aber wenn man dann mal in dem Stadion auf der Auswechselbank schon sitzt und diesen Geräuschpegel hört, weiß ich nicht, ob ich schon so bereit war, aber die Frage ist, wann ist man bereit? Man muss bei ersten Sachen, die man das erste Mal tut, irgendwann einfach den Mut haben und den Mumm, es dann zu machen. Und als ich dann eingewechselt worden bin, habe ich mich auch riesig gefreut.
Was war damals so der Traum von jungen Alex? War das irgendwann Nationalspieler, Real, Bundesliga?
Ja, ich glaube, diese Träume, die hat fast jeder. Ne? Man will mal für Deutschland spielen, man will in der höchsten Liga Deutschlands spielen, sich mit den Besten messen. Das war so mein Ziel. Man hat viele Träume und Wünsche gehabt. Manche sind davon in Erfüllung gegangen, manche leider nicht.
Dann ging es vom FCK zum VfL Wolfsburg. Trainer Magat. Wusstest du schon, was auf dich zukommt beim Wechsel?
Ja, ich habe so einiges gehört natürlich, dass er ein ziemlich Disziplin-Fanatiker ist, sehr, sehr harte Hand hat. Aber wirklich vorbereitet war ich auch darauf nicht. Ich habe mich zwar in der Vorbereitung auch mit wie vielen Läufen und so darauf vorbereitet, aber man konnte es nicht vergleichen mit dem Training. Es war wirklich anstrengend, wirklich hart. Und auch immer eine Ungewissheit. Es gab nicht wirklich damals zu der Zeit Trainingspläne, sondern man wusste von Tag zu Tag denken. Also man hatte nie was planen können. Aber natürlich auch in meinem jungen Alter, ich war 18 Jahre alt, war eher so der Trainer, der mir wirklich gezeigt hat, was Profifußball ist, dass es nicht nur Spaß ist, dass es Arbeit ist, dass es Wille ist, dass man dafür einiges opfern muss und dafür bin ich ihm bis heute dankbar, sonst wäre meine Karriere wahrscheinlich auch nicht so verlaufen.
Was war so das Extremste, was du unter ihm gehabt hast, sei es im Training, Umgang oder auch in der Kabine?
Boah, da gab es einige Dinge. Man konnte nie wissen, was am nächsten Tag passiert. Also,
stimmt, ich weiß gar nicht, ob ich den Medizinbällen?
Das mit den Medizinbällen stimmt, ja, also da gab es auch, ich kann dir eine Story erzählen, das war im Trainingslager in Usedom und wir mussten, also wir waren an so Truck, also so Monster-Trucks-Reifen waren wir so gekettet so ein bisschen und mussten am Strand so ein bisschen den Berg hochlaufen, also damit in Tempo, waren wie ein Sprint gegeneinander. Und ich wollte natürlich, war mein erstes Trainingslager, ich war 18 Jahre, ich wollte ihn natürlich auch irgendwie beeindrucken und zeigen, ey, ich bin hart, ich kann das alles und so und habe dann die ersten 2 Durchgänge richtig Gas gegeben und ich wusste aber nicht, wie viele Durchgänge es noch sein werden und es waren wirklich 10, 12 Durchgänge, die dich an dein Limit gebracht haben und irgendwann im 7., 8. konnte ich nicht mehr und habe dann wirklich gebrochen auf dem Platz, also auf den Sand und habe dann gedacht, es geht schon irgendwie so weiter, musste das Training abbrechen, weil ich einfach nicht mehr konnte.
Gab es davon viele Momente, wo man sich so dachte, das kann ich nicht durchziehen, aber dann schlussendlich irgendwie noch mehr Prozent rausgeholt hat, das gemacht hat?
Das auf jeden Fall. Also es gab einige Sachen und einige Trainingsformen, wo ich dachte wirklich, das kann man nicht machen, das schafft man nicht, das geht einfach nicht. Und er hat dann voller Zuversicht gesagt, doch, wir kriegen das hin, wir machen das. Und irgendwann hattest du dann auch keine Wahl, weil wie gesagt, du wolltest dazugehören, du wolltest dabei sein. Und dann hat man tatsächlich manche Sachen geschafft, von denen man gar nicht geträumt hätte, dass man sie irgendwie durchbringt. Und ja, man hat dann schon durch ihn auch gelernt, an seine Grenzen zu gehen und vielleicht drüber hinaus und dass einiges doch möglich ist.
Ist so ein Trainertyp völlig einzigartig oder ist dir was Vergleichbares später nochmal begegnet?
Er war schon auf seine Art einzigartig. Er hat auch eine gewisse Aura. Also wenn man mit ihm unter vier Augen gesprochen hat, war das schon was Besonderes. War jetzt kein normales Gespräch und vielleicht so locker, wie wir hier beide sitzen, sondern da war schon immer eine gewisse Anspannung da. Natürlich auch vor dem Namen. Ich war ein junger Spieler mit 18 Jahren, den noch keiner kannte. Und ja, er hatte schon eine Einzigartigkeit.
Dann ging es für dich in die dritte Liga. Für viele ein Rückschritt, für dich der Durchbruch. Wie kam der Wechsel zu Dresden zustande?
Ja, es war das zweite Jahr. Also Felix Magath war schon weg. Es war ein neuer Trainer da. Meine Situation hat sich nicht wirklich verändert. Wir hatten einen großen Kader mit Topstars gespickt und meine Spielzeit war fast null. Und dann war wirklich so für mich so die Phase, ja, ich will unbedingt spielen, unbedingt im Profibereich spielen und mich weiterentwickeln. Natürlich hat man dann gedacht, erstmal in die zweite Liga, aber es gab nur lose Interesse von verschiedenen Vereinen und kein Verein, der jetzt wirklich gesagt hat, ey, wir haben Bock auf dich, wir wollen, dass du spielst, wir wollen, dass du dich weiterentwickelst und du kannst uns helfen. Und das war mit Dresden halt in der dritten Liga der Fall, die mich von Tag 1 wollten. Der Trainer sich unglaublich um mich bemüht hat, der ganze Verein sich um mich bemüht hat und wie man dann sieht, war es im Nachhinein die richtige Entscheidung.
Dynamo hat ja auch brutale Fans. Wenn du als Spieler, angenommen, ich bin jetzt ein Spieler, ich suche einen Verein, gucke ich da auch so ein bisschen darauf, dass die Fans Bock machen, dass es Bock macht, da zu spielen, oder ist es vor allem das Sportliche, was im Vordergrund steht?
Natürlich schon. Also ich denke, gerade in meinem Alter, das Stadion war erstligareif zu meinem Zeitpunkt, was es jetzt wahrscheinlich immer noch ist. Klar, eine riesige Fankultur. Und ich hatte auch unfassbar Bock dann darauf, als ich mir das im Stadion mal ein Spiel angeschaut habe, wo sie mich eingeladen haben und mir alles gezeigt haben. Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt, gerade im jungen Alter, weil es einen extra pusht, wenn du in einem riesen Stadion spielst mit Fans, wo es gefühlt in der dritten Liga sich anfühlt wie in der ersten Bundesliga. Was du natürlich in diesem jungen Alter nicht beachtest, ist, wenn es mal die Stimmung umschlägt, wenn es mal nicht läuft, dann kann es natürlich auch ganz anders sein, dann kann es gerade ein junger Spieler leben. Bisschen anderer Druck, als wie ein Verein, wo du ruhig arbeiten kannst. Ich sage jetzt mal, wie gerade Elversberg oder so, wo du wirklich ruhig deine Arbeit machen kannst und vielleicht die Kritik nicht so stark stattfindet wie in Dresden. Aber zum Glück war ich in diesem Jahr, ist es gut gelaufen und das war ja ein schönes Jahr mit einem schönen Aufstieg.
Es ist sehr gut gelaufen. 17 Tore, 9 Vorlagen, Spieler des Jahres. War das dein stärkstes Fußballerjahr?
Ich würde schon sagen, ja, gerade von den Zahlen her, aber auch von der Leistung, die ganze Mannschaft getragen hat, wo ich meinen großen Teil vielleicht dazu beitragen konnte. Es ist wirklich gelaufen wie am Schnürchen. Es war ein Jahr, das im Flug vergangen ist. Und ja, mit meiner Leistung war ich auf jeden Fall zufrieden und natürlich am Ende gekrönt in der Relegation mit dem Aufstieg.
Gab es auch so ein entscheidendes Spiel, was dir immer noch im Kopf ist, wo du denkst, Wahnsinn, war das geil, sei es durch die Fans, durch das Ergebnis, vielleicht auch noch was anderes?
Es war ein Spiel, es war gegen Rostock. Da haben wir, glaube ich, tatsächlich nur 1-1 gespielt zu Hause. Aber da war eine Stimmung, das war unfassbar, weil es natürlich noch so Rivalität da war zwischen Rostock und Dresden.
Also fantechnisch auf jeden Fall mit das Höchste,
was genau. Also da sind Raketen geflogen, es war ausverkauft. Ich glaube, die Dezibelzahl war wirklich nicht mehr messbar fast. Das war eine wahnsinnige Stimmung. Und ich mit meinen 20 Jahren damals dann so im Mittelpunkt zu stehen, weil ich halt eine gute Saison schon gespielt hatte. Boah, das war schon ein Riesenereignis. Und das Spiel, das bleibt mir immer in Erinnerung.
Wie bereits erwähnt, Top-Saison von euch, Top-Saison von dir. Wie groß war danach der Hype um deine Person?
Im großen Fußballgeschäft vielleicht noch gar nicht so arg. Es war natürlich, ich wurde dadurch bekannt natürlich. Wir sind aufgestiegen. Ich habe eine gute Saison gespielt, wie schon gesagt. War ein junger Spieler. Aber in Dresden und in dem Umfeld in der dritten Liga war das klar, aber natürlich war schon die Frage, denke ich, traut man dem auch Bundesliga zu, kann er das da auch abrufen, hat er eine Chance dazu bestehen, weil diese Chance hatte ich ja in Wolfsburg noch nicht gezeigt und deswegen glaube ich, dass es sich da noch in Maßen hielt.
Dann ging es für dich weiter in die erste Bundesliga. Was war der größte Unterschied zwischen dritter Liga und auch der ersten Bundesliga?
Ja, die Physis, die Schnelligkeit, die Handlungsschnelligkeit im Spiel, die du hast. Ein anderer Druck nochmal, es ist nochmal eine Schippe drauf. Es ist nicht umsonst, dass da zwei Ligen dazwischen liegen. Das ist schon nochmal eine andere Sache, muss ich sagen. Also klar, die dritte Liga war aufgrund von Dresden und gewissen Traditionsvereinen schon auch anspruchsvoll, aber es ist kein Vergleich mit der Bundesliga, wo jedes Spiel, jeder Fehler bestraft wird. Da ist schon nochmal eine andere Qualität.
Du hast dann knapp 200 Bundesligaspiele gemacht. Gibt es da eins, was dir immer noch im Kopf bleibt?
Gibt es mir eins, was mir im Kopf bleibt? Ja, wie gesagt, als wir mit wo ich vorhin schon angesprochen hatte, mit Wolfsburg, als wir natürlich, als die Meisterschaft klar war im letzten Spiel, wo ich zwar gar nicht gespielt habe, aber wir 5-0 gegen Bremen gewonnen haben und die Meisterschaft dann klar war. Das war so ein Spiel, wo man denkt, wow, man ist jetzt wirklich ganz oben angekommen. Es gäbe aber auch ein Spiel mit Augsburg in Gladbach, wo wir hinten liegen und das Spiel dann noch drehen und uns dann die Europa League Teilnahme sichern, womit wirklich keiner gerechnet hat. Aber wir eine richtig tolle Mannschaft hatten, richtig gute Mannschaftsgefüge, Mannschaftschemie, also hat alles gestimmt. Und wo es dann für uns auch irgendwo klar war, ey, wir haben jetzt die Chance, für uns für die Europa League zu qualifizieren, die nehmen wir auch wahr. Und das war auch schon so ein Moment, wo wir dachten, ey, obwohl wir in Gladbach da vor 50.000, 60.000 hinten liegen, wir können das Spiel noch drehen und haben alle an uns geglaubt und am Ende haben wir uns dann belohnt und sind dann in die Europa League eingezogen.
Wie gesagt, Europa League, du warst mit Augsburg im Anfield Stadium, Liverpool. Aber wie war das Gefühl, neben Topstars in diesem geilen Stadion im Tunnel zu stehen und gleich rauszukommen?
Ja, das war schon einmalig natürlich. Also man hatte natürlich extrem hohe Erwartungen an Anfield und man wurde auch gar nicht enttäuscht, weil einfach die Stimmung und dieses Stadion, dieses Premier League, dieses England-Feeling da wirklich durchkam. Dann hast du gegen so Stars gespielt wie Coutinho, der einfach gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, der auch dann das Tor, glaube ich, gegen uns geschossen hat, soweit ich weiß. Und ja, Firmino, der aus der Bundesliga, den man schon kannte, da waren schon einige Top-Spieler da. Und es ist wirklich so schade gewesen, dass wir am Ende nur wegen einem Tor nicht weitergekommen sind. Also das Hinspiel war, glaube ich, 0-0 und das Rückspiel war in Anfield 1-0 verloren und haben den wirklich einen großen Kampf abgefeiert oder abgeliefert. Und ich glaube, damals kam auch Jürgen Klopp zu uns und war echt, hat zu uns gesagt, Respekt, wie ihr das gemacht habt. Und war schon ein sehr schönes Erlebnis.
Hast du dir da auch ein schönes Trikot ertauscht? Da war die Laune erstmal am Boden nach der knappen Niederlage.
Doch, tatsächlich. Ich habe mir ein Trikot getauscht mit Kolo Touré, dem Bruder von Yaya Touré, weil das war so meine PlayStation-Zeit, den ich dann noch so richtig kannte und der schon ewig gespielt hatte und war auch eine coole Story. Also ich kam gar nicht rein in die Kabine so und habe dann da gewartet wie so ein kleiner Junge, weil ich dachte, ey, vielleicht kommt jemand raus, dann kann ich fragen, ob ich das Trikot tauschen könnte. Und dann hat Jürgen Klopp das gesehen und hat gefragt, ja, was ist los, warum ich da warte, kann ich dir was helfen? Und dann ist er reingegangen, keine 3 Sekunden später kam Kolo Touré raus und hat mir das Trikot gegeben und wir haben getauscht und dann war auch für mich damals, auch schon mit 26, aber ein richtig schönes Erlebnis und auch ein richtig schöner Zug von Jürgen Klopp.
Ist das auch so eine kleine Leidenschaft von dir, das Trikot sammeln?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Bundesliga habe ich schon oft getauscht. Man hat ja auch mit Leuten aus der U-Nationalmannschaft zusammengespielt, die dann auch den Weg gegangen sind wie ich und in der Bundesliga sich wieder getroffen hat und das ist dann immer schön, wenn man dann nach dem Spiel so ein Trikot tauscht, so eine runde Sache, dann geht es dann gar nicht ums Ergebnis oder ob du verloren oder gewonnen hast, man macht es eigentlich trotzdem und gerade wenn man jemanden kennt, ist es eine schöne Sache.
Du warst in deiner Karriere manchmal Stammspieler, manchmal außen vor, wie bist du damit umgegangen?
Ah, es gab Zeiten, da war das sehr schwer für mich zu handeln, weil man will immer spielen, man weiß, man hat nur eine begrenzte Zeit an Jahren, die man auf diesem Niveau spielen kann. Ich denke, früher bin ich sehr schlecht damit umgegangen, war sehr beleidigt teilweise und konnte das nicht so handeln, konnte dann auch nicht mich darauf fokussieren, vielleicht immer dann im Training eine Reaktion zu zeigen, sondern war eher mit mir beschäftigt und fühlte mich vielleicht ungerecht behandelt, obwohl es natürlich vollkommener Quatsch ist, weil 11 können nur spielen und wenn einer nicht performt, dann kommt der Nächste, das ist ganz normal. irgendwann im Laufe der Karriere konnte ich besser damit umgehen und habe dann gemerkt, worauf es ankommt, auch was der Trainer sehen will, auch was ich mir vielleicht selber schuldig bin und mich selber hinterfragt, habe ich wirklich alles gegeben im Training oder im Spiel oder ist es auch nachvollziehbar, dass der Trainer mich jetzt mal rauslässt. Und konnte damit dann besser umgehen und habe dann einfach weiter Gas gegeben und auf meine Chance gelauert.
Gab es auch in deiner Karriere einen Transfer, den du im Nachhinein gerne gemacht hättest, der aber aus irgendwelchen Gründen nicht zustande gekommen ist?
Boah, im Nachhinein gab es da den einen oder anderen Transfer. Ist immer eine Frage, wie konkret das Interesse auch ist, weil es gibt viele Vereine, die mal anfragen und denen das Interesse bekunden, aber man weiß dann natürlich nie genau, wie stark wollen sie einen. Es gibt so viele Spieler auf dem Markt, aber natürlich gab es ein oder zwei, gerade ins Ausland, wo ich mir immer mal vorgenommen habe, ich würde gerne mal im Ausland spielen, einfach diese Erfahrung zu machen, am Ausland zu leben. Leider kam es nicht dazu und also die hätte ich vielleicht gern mal wahrgenommen.
Hertha BSC, das war für dich eine Berg- und Talfahrt. War das dann eher Chance oder Ballast?
Oh, es war beides. Es war, also wie gesagt, Berlin, ich habe immer noch Verbindung nach Berlin mit Marvin Plattenhardt, den ich erst besucht habe. Berlin ist eine wunderschöne Stadt, erstmal mit die schönste Stadt oder mit die tollste Stadt für mich persönlich in Deutschland. Deswegen werde ich ja immer verbunden sein. Meine beiden Kinder sind dort geboren. Es gab auch sehr schöne Zeiten auf dem Fußballplatz dort. Es gab natürlich auch Zeiten, wo ich wirklich außen vor war, wie du sagst. Da war es nicht so einfach. Aber da will ich auch gar keinem Verein oder keinem Trainer irgendwie eine Schuld geben, sondern am Ende liegt es schon am Spieler. Und da muss ich mich dann hinterfragen, habe ich wirklich alles gegeben? Klar gab es da so einschneidende Erlebnisse, wie dass meine Tochter wirklich geboren wurde und ich dann wirklich in diesem Zeitraum den Fokus so ein bisschen auf Familie mehr gelegt habe und nicht auf Fußball, was natürlich im Nachhinein auch nicht 100% richtig war und was auch nicht fair gegenüber dem Arbeitgeber vielleicht ist, wo ich mir vielleicht ein oder zwei Fehler eingestehen muss. Aber nichtsdestotrotz hatte ich schöne Zeiten. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich durfte in einer tollen Stadt leben und würde den Wechsel nach Berlin nie bereuen.
Du sagst tolle Stadt. Als Fußballer kommt man ja viel rum, lebt in vielen Städten. Deine drei persönlichen Highlights von deutschen Städten?
Ja, Berlin auf jeden Fall. Da gibt es einige Highlights, die man dort sehen kann. Verschiedene Kulturen, die verschiedenen Kieze, die verschiedenen Teile in Berlin, die jeder ist da ein bisschen anders da. Jeder kann sein, wie er möchte. Und das ist auch ein großes Beispiel, wie alle zusammenleben können. Da gibt es so viele verschiedene Kulturen. In Berlin klappt es sehr gut. Augsburg habe ich Freunde fürs Leben gefunden. Mit denen ich immer noch Kontakt habe, die mich besuchen, wir dorthin gehen und uns austauschen. Wir haben jetzt auch, also wir haben Kinder, sie haben Kinder, da ist ein gutes Verhältnis zustande gekommen. Nürnberg war meine erste richtige Bundesliga-Station nach Wolfsburg. In Wolfsburg war ich ja teilweise immer zweite Mannschaft und erste Mannschaft und Nürnberg war schon so der erste Step in dieses Bundesliga-Geschäft hinein und Nürnberg auch eine wunderschöne Stadt, also da kann ich mich wirklich nicht beklagen bei meinen Stationen.
Du bist ja schon lange im Fußballgeschäft dabei, du hast ja auch vielleicht ein bisschen den Wandel mitbekommen, von jetzt 2007, Debüt bis jetzt auch. Wie hast du diesen Wandel erlebt? Vielleicht Fokus auf Social Media, aber auch auf Öffentlichkeitswahrnehmung. Was müssen mittlerweile Fußballer anders machen? Was ist anders geworden?
Ich denke, dass es wirklich schwierig geworden ist für junge Spieler noch jung und jung zu sein und sich wirklich mal zu verhalten, wie halt junge Leute es manchmal tun, auch mal, ich sag's mal ganz salopp, die Sau rauszulassen und auch mal feiern zu gehen, was einfach dazu gehört, meiner Meinung nach, in einem jungen Alter. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schwierig mit Social Media, jeder Schritt von einem Profifußballer wird beobachtet. Egal, was man macht, es wird auch immer das Negative gesehen, das ist einfach so in den Medien, gerade in Deutschland so. Das konnte ich am Anfang noch anders da handeln. Da war das mit Social Media noch nicht so extrem. Und der Wandel ist natürlich auch viel schneller geworden, dass es viel höhere Summen für junge Spieler bezahlt werden. Man darf viel weniger Fehler machen, sonst ist man wieder weg vom Fenster. Es geht ganz schnell, es gibt so viele Spieler, die nachkommen. Ja, und ich durfte noch meine Fehler machen und habe noch mehrere Chancen bekommen, wie es heute die jungen Spieler bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen, wie schnelllebig der Fußball wird. Der war schon immer schnelllebig, aber es geht schon in eine falsche Richtung, meiner Meinung nach.
Wenn wir jetzt über Social Media sprechen, ich glaube, da ist die Hauptplattform für die meisten Fußballer Instagram. Da bist du, glaube ich, nicht aktiv, oder?
Nee, genau.
Warst du es jemals?
Ich war ganz, ganz am Anfang, bis dann es mit diesen Stories kam. Also am Anfang waren es ja nur diese Bilder posten. Dann kamen Stories und es wurde mir dann irgendwie dann zu viel und mit allem.
Wie lange war das her?
Boah, das ist, ich in Berlin, vielleicht erste Jahr, da habe ich, also ich habe immer so selbst Challenges gemacht, wo ich gesagt habe, ey, kann ich darauf verzichten mal einen Monat, dann habe ich das einen Monat gemacht und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche es nicht mehr und dann habe ich es ganz sein lassen. Es müsste vielleicht so 2018, 2019 gewesen sein, also 6, 7 Jahre, 8 Jahre ist es auf jeden Fall her.
Also bist du auch ein Mensch, der generell oft versucht, das Handy wegzulassen, lieber vielleicht ein Buch zu lesen, was mit deiner Tochter, mit den Töchtern zu machen, mit der Familie?
Auf jeden Fall. Es gelingt mir natürlich auch nicht immer, also ich bin jetzt keiner, der jetzt nie am Handy ist, aber ich versuche schon, gerade wenn meine Kinder jetzt zu Hause sind, nicht in der Schule oder im Kindergarten sind, Zeit mit ihnen zu verbringen und das Handy mal wegzulegen. Natürlich gelingt mir es auch nicht immer, weil das Handy, wir brauchen es für alles, es ist halt ja immer da und es ist immer irgendwie, der einer was von dir will oder du brauchst was von jemand anderem. Deswegen ganz ohne geht's nicht, aber ich versuche schon, mich da selbst zu disziplinieren.
Ein Thema, was viele Fußballer ausbremst, sind Verletzungen. Gab es mal einen Moment, wo du vielleicht in einem Hotelbett lagst oder auch zu Hause und dir gedacht hast, ich kann nicht mehr?
Tatsächlich gab es das wirklich nie. Es gab natürlich auch dunkle Tage, aber es gibt weitaus mehr Spieler, die viel schlimmere Verletzungen hatten wie ich. Also da hatte ich echt relativ noch viel Glück. Da klopfen wir auch gleich mal. Aber natürlich gab es Momente, wo es mir nicht gut ging, wo man muss sich das vorstellen, wenn einem das Liebste, was man hat, Fußball spielen, das ist einfach, war die absolute Nummer eins. Wenn einem das genommen wird und man kann nichts machen, dann ist es echt schwierig, gibt es echt schwierige Tage. Aber auch durch die muss man durch und weil man muss sich auch darauf vorbereiten, irgendwo mental, wenn man wieder verletzt ist, wie geht man dann damit um? Und am ersten Mal ist es natürlich sehr schwierig. Dann hat man vielleicht auch mal 5, 6, 7 Tage, wo man einfach gar nichts macht, auf keine Lust hat, keine Menschen sehen will. Aber das ist beim zweiten Mal dann einfach, wenn was passieren sollte, dass man darauf vorbereitet ist und mit der Situation besser umgehen kann. Ich denke, deswegen muss man mal sowas durchgemacht haben und verletzt sein. Aber schön ist es nie.
Kommt dazu noch der Druck, dass man wieder fit werden muss, dass man eine Familie verpflegen muss, einen Vertrag vielleicht wieder neu bekommen möchte und nicht, dass der ausläuft und man ein bisschen Angst um die Zukunft hat?
Natürlich spielt es eine Rolle. Also wenn man sich zum falschen Zeitpunkt verletzt und dein Vertrag ist plötzlich ausgelaufen und dann will ich erstmal keiner. Weil wenn du verletzt bist, dann bist du nicht die erste Wahl. Egal wie gut du gespielt hast vielleicht vorher. Und natürlich spielt es eine Rolle. Das war zum Glück bei mir nie der Fall, dass es, sage ich mal, zum falschen Zeitpunkt ich mich verletzt habe. Aber natürlich hat man Ängste, weil man sagt ja auch, klar, wenn ich mich jetzt verletze, komme ich nicht mehr so zurück, wie ich vorher war. Wie sieht's dann aus? Ich bin vielleicht jetzt Mitte 20, habe noch Zeit zu spielen und dann will mich keiner mehr. Diese Gedanken gehen einem schon auf den Kopf, durch den Kopf, aber es bringt nichts, sich damit zu lange aufzuhalten, sondern man muss nach vorne schauen und versuchen, das Beste draus zu machen.
Du hast ein bisschen diese mentale Stärke angerissen. Wie wichtig ist die als Fußballer?
Ich glaube, wichtiger denn je jetzt. Du hast es angesprochen mit Social Media, es prallt so viel Kritik auf einen ein, egal welcher Mensch in der Öffentlichkeit steht, aber auch auf Fußballer. Es ist das Einfachste, einen nach einem Spiel zu kritisieren, auf dem Handy, auf der Couch und irgendwelche Kommentare online zu stellen. Ich denke, da muss man sich ein Stück weit vor selber schützen, aber man muss auch wissen, wenn man diesen Zirkus mitmacht, weil es gab Spiele, da dachte ich, keiner kann mir was mehr. Ich habe jetzt super gespielt, wir haben 3 Punkte geholt und ich spiele Fußball Bundesliga, wer soll mir was können? Und das ist natürlich auch der falsche Weg. Man muss da eine gesunde Balance finden, diese Ups und Downs relativ gering halten und einfach versuchen, mental stark zu sein. Und wenn man da Probleme hat, ist es auch kein Problem, sich Hilfe zu holen oder einen Mentaltrainer zu haben. Es haben viele Vereine deswegen, es wird vieles verlangt von einem Fußballspieler. Und deswegen muss man sich auch irgendwie versuchen, dagegen zu schützen.
Nach deiner Zeit bei Hertha ging es zum SV Sandhausen. War das für dich so ein bisschen der perfekte Wechsel? War eine Familie und auch noch ein Top-Niveau eigentlich?
Ja, es war die Corona-Zeit. Da hatte ich auch eher teilweise am Anfang andere Pläne. Da wäre so der Zeitpunkt für mich gewesen, wo ich sage, ey, jetzt bin ich 30, die Kinder sind noch nicht in der Schule. Wir könnten ins Ausland gehen. Ich war ablösefrei, dann kam aber Corona. In Corona war, wie man jetzt weiß, alle gedacht, die Welt geht unter, keine Ahnung, was morgen kommt. Im Nachhinein haben wir ein bisschen übertrieben, aber es war halt der falsche Zeitpunkt, die falsche Zeit. Und somit habe ich dann natürlich gesagt, ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich hier bleibe, dann würde ich gerne in die Region wieder zurück, wo ich herkomme, wo meine Frau herkommt, wo auch meine Eltern und meine Schwiegereltern regelmäßigen Kontakt zu meinen Kindern haben und da war das für mich eigentlich ja der perfekte Schritt zu dem Zeitpunkt.
Wenn du deinen Wechsel angerissen hättest, der potenziell hätte entstehen können, wärst du eher der Typ gewesen, der lieber sagt USA, arabischer Raum, lieber in Europa noch, Insel England?
Ich würde gar nicht sowas kategorisch ausschließen, weil es mir auch um die Erfahrung ging. Natürlich geht es mir um Fußball und wenn es das höchste Niveau hergibt, wenn es die Premier League geworden wäre, hätte ich natürlich auch die Premier League gemacht. Aber es ging mir tatsächlich gerade in dem Alter um 30 um die Erfahrung, mal wirklich auf eigenen Füßen zu stehen im Ausland, wie es da ist. Und da hätte ich kategorisch eigentlich nichts ausgeschlossen.
War das erstmal komisch für dich, wenn man wieder so nah an der Familie war? Ich glaube, nah an den Eltern, nah an den Schwiegereltern und nicht 500 Kilometer entfernt in Berlin oder woanders weit weg?
Ja, natürlich. Man war gewohnt, dass die Mama nicht immer so oft bei einem zu Hause ist. Gerade die Berlin, die Strecke, war eine weite Strecke. Die haben uns ab und zu besucht. Und jetzt war sie plötzlich vielleicht ein bis zweimal die Woche bei mir hier zu Hause. Für die Kinder sehr schön, für mich natürlich auch eine Umgewöhnung, aber im Endeffekt schön, weil wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis. Wir konnten jetzt endlich mal auch mehr Zeit miteinander verbringen, weil ich war, wie gesagt, fast 12, 13 Jahre nicht da, bis auf die Sommerpause. Und im Endeffekt war es sehr schön und jetzt seit 4 Jahren gehen wir eigentlich mit Eltern und Schwiegereltern immer im Winter in Urlaub zusammen, also nehmen uns da eine Hütte und verbringen da wirklich Familienzeit und deswegen ist es sehr schön, wie es gekommen ist.
Ja, sehr schön. Ich glaube, du warst 3 Jahre in Sandhausen. Wie war die Zeit für dich?
Ja, es war natürlich eine sehr, sehr starke Umgewöhnung von Berlin. Allein der Größe der Stadt, auch der Größe des Vereins. Wenn man Sandhausen sieht, Sandhausen ist ein kleiner Verein. Es war zweite Liga, keine Bundesliga mehr. Aber auch dort hatte ich schöne Zeiten. Also immer Freunde gefunden noch, mit denen ich jetzt noch Kontakt hatte oder halte. Und ich würde die Zeit auch nicht missen. Es gab natürlich Saisons, wo gerade die letzte Saison, in der wir abgestiegen sind, die nicht so schön waren, aber das gehört leider zum Fußball dazu. Man steigt auf, man steigt ab. Ja, man wächst aus diesen Situationen auch, kann auch was Positives daraus ziehen, aber ich würde die Zeit nie missen wollen.
In Duisburg war, glaube ich, eher ein traurigeres Kapitel deiner Karriere. Woran lag das, dass die Mannschaft irgendwie gar nicht richtig zusammenfand?
Ja, ich glaube, das war von vornherein so ein bisschen hat die Mannschaft nicht zueinander gefunden. Es gab immer mehr so kleinere Grüppchen. Ich meine, die gibt's auch irgendwo immer, aber auf dem Platz war nicht so dieser hundertprozentige Zusammenhalt zu sehen. Weil klar, man kann sich mit jedem gut verstehen, aber auf dem Platz sollte es dann so sein, dass man für ein Ziel kämpft. Und ich hatte nicht das Gefühl immer, dass es so der Fall war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Spieler zu kämpfen hatten, auch mit diesem Stadion, mit dieser Atmosphäre von den Fans, die sehr fanatisch dort sind. Das kann auch nicht jeder, muss man auch wissen. Und ja, leider sind wir dann abgestiegen, war viel Chaos, auch Trainerwechsel. Und am Ende war es dann irgendwo auch ja unvermeidbar, weil, wie gesagt, die Ergebnisse blieben aus. Auch es war jetzt nicht so, dass der spielerische Ansatz irgendwie gezeigt hätte, dass man da das Ruder noch rumreißen könnte. Und dann war es leider so, dass wir abgestiegen sind, ja.
Der MSV ist jetzt wieder aufgestiegen, Sandhausen abgestiegen in die 4. Liga. Wie stark guckt man so als Ex-Profi, als aktiver Profi auf die Ex-Clubs und fiebert da noch gewiss mit?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe bei beiden mitgefiebert, muss ich sagen. Also für Duisburg freut es mich unglaublich, weil es ein Riesenverein ist, weil da eine riesen Fanbase hinten dran ist, weil die Stadt wirklich diesen Verein lebt und da die Menschen einfach glücklich sind, wenn der Verein Erfolg hat. Also der gehört auf jeden Fall in den Profibereich. Bei Sandhausen natürlich irgendwo tut es mir auch leid, muss ich sagen, weil es mein Ex-Verein ist und ich auch trotzdem da Spaß hatte am Spiel, schöne Zeiten hatte auch. Aber es hat sich leider irgendwo angedeutet, damals auch schon bei uns. Also wir haben 3 Jahre lang gefühlt immer gegen den Abstieg gespielt, obwohl der Verein schon fast 10 Jahre in der 2. Liga ist. Da hat irgendwie keine Weiterentwicklung stattgefunden. Es kamen so viele Spieler, sind gegangen, gekommen. Also es waren teilweise Spieler auf 2 Plätzen, die trainieren mussten. Ja, da war es irgendwo zwangsläufig, dass sowas passiert. Es tut mir leid, aber ich hoffe natürlich, dass der Verein sich neu aufstellt und irgendwie wieder in den Profifußball kommt.
Im letzten Sommer, da gingst du deinem aktuellen Verein VfR Mannheim, in dessen schönen, ich glaube, Rhein-Neckar-Stadion,
genau,
wo wir gerade sitzen. Waren früher in der 2. Liga, ich glaube auch 3. Liga, schon länger her. Wollen jetzt wieder ein bisschen höher spielen. Dazu wollen sie erfahrene Führungsspieler holen wie dich, aber auch gespickt mit jungen Talenten. Warst du direkt überzeugt vom Projekt?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, es ging in erster Linie auch für mich. Ich wollte hier in der Heimat bleiben. Wie gesagt, wir sind hier verwurzelt. Meine Kinder gehen in die Schule jetzt. Da war das schon auch ein ausschlaggebender Punkt. Ich hatte mit dem Sportdirektor, mit dem Ali Ibrahima schon länger Kontakt. Hat immer mal wieder geschrieben hin und her. Und es war jetzt auch ein Zeitpunkt in dem Alter, in dem ich bin, dass ich wirklich auch hier nach Hause wieder kommen wollte. Und da hat sich das einfach angeboten. Und ja, wir hatten jetzt eine super erste Saison, sind Dritter geworden, haben jetzt zwar noch ein Spiel, aber der dritte Platz kann uns keiner mehr nehmen und sind echt wirklich stolz auf die Saison und bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und ja, hoffe, auf was kommt in der Zukunft.
Ihr habt ja auch einige namhafte Namen dabei, Andrew Wooten, Manny Quad, wo dein Name, was zeichnet euch so aus als Mannschaft?
Ich denke, wir haben eine gute Mischung. Wir haben gute, talentierte junge Spieler, gierige Spieler und hungrige Spieler, die noch was erreichen wollen, die auch vielleicht den Weg in den Profifußball finden möchten. Dann haben wir halt alte Routiniers, die wie ich, Andrew und auch Manny, wie du schon gesagt hast. Ich denke, da ist die Mischung ganz gut. Wir führen die Jungs gut, aber auch ist ein guter Austausch auf dem Platz. Jeder hat das gleiche Ziel, Erfolg zu haben und deswegen bin ich froh, dass ich noch ein Jahr auf jeden Fall da bin und mal sehen, was nächstes Jahr so kommt.
Gegenüber, da sehen wir das Karl-Benz-Stadion. Glaubst du, ist es möglich, irgendwann sportlich den Rang Mannheims abzulaufen und vielleicht sich vorbeizuschieben?
Ja, ich denke, da ist schon noch ein gewisser Vorsprung da. Ich glaube, wenn man an Mannheim denkt, denkt man erstmal an Waldhof Mannheim. Da ist auch eine riesige Fanbase da. Ist ein Traditionsverein. Da ist, denke ich, schon noch eine gewisse Zeit dann an Aufholjagd, um sich irgendwie auf eine Stufe mit dem Verein zu stellen. Aber nichtsdestotrotz, die dritte Liga ist jetzt nicht so weit entfernt von uns. Deswegen, wer weiß, ob wir uns irgendwann vielleicht mal in einem Pflichtspiel in den nächsten Jahren messen können.
Apropos Waldhof, dort hast du früher gespielt, bist dann nach Kaiserslautern gegangen. Wenn man das jetzt so hört, klingt das sehr verrufen. Erklär uns doch gerne mal aus.
Darf man eigentlich nicht sagen, glaube ich. Hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Mein Vater hat bei Daimler Chrysler gearbeitet, um die Ecke bei Waldhof Mannheim. Hat mich zum Training mitgenommen. Ich habe das Probetraining absolviert, wurde sofort genommen. Dann habe ich bei Waldhof lange gespielt und irgendwann gab es auf einem Turnier, wo ein Trainer von Kaiserslautern einfach meinen Vater angesprochen hat, wie es aussehen würde, ja, ob er Interesse hätte, nach Kaiserslautern zu wechseln. Und klar, hat mein Vater dann auch gesagt, ist jetzt nicht so der alltäglichste Wechsel, ob ich das machen würde, ob ich Lust hätte. Und Lautern hatte damals schon eine sehr gute Jugend, war eines der ersten Vereine, die ein Nachwuchsleistungszentrum hatten. Und ja, als ich dann dort vor Ort war, hatte ich schon direkt Lust drauf und dann kam der Wechsel zustande. Aber wie du schon sagst, in der Regel wechselt man nicht von Waldhof Mannheim zu Kaiserslautern oder umgekehrt.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, um die 11, 12 Jahre alt.
Okay, also hast du...
Ich konnte nicht wissen, dass die Vereine sich nicht mögen. Aber wie gesagt, für mich war dann der Wechsel, dass ich den vollziehen werde, weil ja, da war einfach schon alles professioneller und ich konnte den nächsten Schritt gehen.
Und jemals einen Spruch gedrückt bekommen, oder?
Ja, doch schon einige. Ich glaube auch eher mein Vater hat einige Sprüche bekommen von den anderen Eltern und auch von den Trainern, von den Jugendtrainern, das auf jeden Fall. Aber das konnte er schon ab.
Eine weitere Sache, die dich auszeichnet, ist dein Glaube. Magst du uns darüber mehr erzählen?
Ja, sehr gerne. Also du hast ja vorhin schon diese Zeiten angesprochen, in denen es mal vielleicht nicht so läuft oder auch in denen man verletzt ist. Und ja, da war für mich auch so ein Punkt gekommen, ich konnte vielleicht nicht immer mit allem, wollte ich mit allem zu einem anderen Person aus dem Umfeld gehen und habe dann erstmal vielleicht so meine Zuflucht gesucht in Gott und war dann öfters auch in der Kirche und habe einfach da eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit entwickelt und habe mich dort wohlgefühlt und man konnte einfach seinen Gedanken so freien Lauf lassen, man war für sich, man konnte einfach mal sprechen und das hat mir damals schon Kraft gegeben, auch klar in der Bibel Zuflucht gefunden und wie gesagt, wenn es mal nicht läuft, war das schon so der Anker für mich.
Hat sich das so ein bisschen entwickelt in der Karriere oder war schon ziemlich früh bei dir am Start?
Nee, das hat sich so in der Karriere entwickelt. Man macht ja auch verschiedene Phasen durch, auch in der Fußballkarriere und am Anfang konnte ich damit eigentlich noch gar nichts anfangen. Und er so gedacht, ja, wie soll es funktionieren? Da antwortet ja keiner zurück, so. Aber im Laufe meiner Karriere konnte ich damit einfach mich identifizieren und habe da wirklich so Zuflucht gefunden und ja, habe mich da dann irgendwie auch so ein bisschen ein Stück weit zu Hause gefühlt und konnte da einfach ja, abschalten und ja, habe da wieder neue Hoffnung und Motivation geschöpft.
In so einer Fußballerkarriere geht es ja oft um Erfolg. Wie würdest du den Begriff Erfolg heute definieren?
Boah, Erfolg ist, gibt kleinen Erfolg, gibt großen Erfolg. Ist schon Erfolg, wenn du ein einziges Spiel gewinnst. Das ist ein Riesenerfolg, wenn du einen Titel holst. Es ist teilweise ein Erfolg, wenn du nicht absteigst. Es gibt auch persönliche Erfolge, wie gesagt. Wie entwickelst du dein Spiel weiter? Oder bist du stehen geblieben? Das merkst du dann auch relativ schnell. Es gab auch Momente in meiner Karriere, wo mal, ich war immer für meine Schnelligkeit, so wurde ich so ausgezeichnet, aber irgendwann kommst du an ein Niveau ran, wo die Schnelligkeit vielleicht nicht mehr ausreicht und da musst du dich auch als Spieler weiterentwickeln und das war für mich auch ein persönlicher Erfolg, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht mit nur Schnelligkeit so lange in der Liga gehalten und da muss man sich in allen Ebenen weiterentwickeln, mental, ja, physisch, da gibt's einige Bereiche und wo man viel rausholen kann. Und das waren so für mich auch persönliche Erfolge, aber es gibt natürlich auch wie Riesenerfolge wie die Meisterschaft oder die Europa League, die Qualifikation. Und genauso gibt es Erfolge, wenn du ein einzelnes Bundesligaspiel gewinnst, was auch schon ein Erfolg ist.
Eine weitere schöne Anekdote, deine Oma ist auf deinem Arm verewigt. Was hat dir die mitgegeben fürs Leben?
Oh, die hat mir so viel mitgegeben. An die denke ich so oft, wenn es um irgendwas geht, wo ich mal nicht weiter weiß oder wenn verschiedene Gerichte kommen, also da denkt man schon oft an die Oma. Ja, sie hat mir immer so gelehrt, dass man nicht zu lange traurig ist, dass man nicht zu lange den Kopf hält, sondern dass man wirklich nach vorne blickt und auch Spaß am Leben hat und dass nach schlechten, nach Regentagen auch wieder Sonne scheint. Sie hat auch immer zu mir gesagt, ein gutes Gewitter, das reinigt die Luft. Und das heißt, wenn man sich auch mal wirklich die Meinung sagen kann, es kann viel helfen, also wenn man sich wirklich austauscht und nicht irgendwie alles runterschluckt, das beherzige ich auch in der Ehe mal ab und zu, dass man vielleicht der Partner oder auch selbst wirklich das sagt, was einen stört, weil das kann einfach mehr bewirken, als wenn man einfach so für sich selbst weiter lebt und das vielleicht immer runterschluckt und dann auch irgendwann unglücklich wird.
Man merkt, du bist ein absoluter Familienmensch. Wenn man dann nach einer Niederlage nach Hause kommt, seine zwei Töchter sieht, seine Frau sieht, ist die Niederlage noch da präsent im Kopf oder kann man das direkt vergessen?
Eigentlich gar nicht. Also die Niederlage ist sofort weg. Das habe ich auch gelernt. Am Anfang war das wirklich so, da bin ich reingekommen nach Hause, wo unsere Kinder noch nicht auf der Welt waren und meine Frau wusste sofort, den brauche ich nicht ansprechen. Und dann haben wir wirklich vielleicht Sonntagmorgen erst irgendwie versucht, wieder miteinander zu reden, weil ich das wirklich so mit nach Hause genommen habe und so dran zu knabbern hatte, dass ich vielleicht nicht gespielt habe oder dass wir verloren haben oder dass ich nicht gut gespielt habe. Und mit Kindern ist es halt einfach, du kommst nach Hause, die Tür geht auf, die Kinder lachen, dann kommst du dir wirklich auch ein bisschen doof vor, wenn du sagst, ey, warum sollte ich mich jetzt noch länger mit was befassen, was ich eh nicht mehr ändern kann. Und das haben mich auch meine Kinder gelehrt, dass es einfach wichtigere Dinge als Fußball gibt und dass man sich mit negativen Dingen gar nicht so lange aufhalten soll.
Gibt es noch etwas, was du in deiner Karriere für dich gelernt hast, was du gerne deinen Töchtern mitgeben würdest fürs Leben?
Ja, auf jeden Fall. Nie aufzugeben, egal was kommt, egal welche Widerstände kommen, dass man wirklich immer versucht, das Beste zu geben, dass man wirklich dran glaubt, an seine eigene Stärke, weil es können so viele Leute, gerade wenn du irgendwann mal ein bisschen Erfolg hast oder wenn du vielleicht irgendwo ein bisschen im Rampenlicht stehst, können dir so viel Schlechtes wünschen und es gibt so viel Neid und Hass auf der Welt, dass man wirklich an sich selbst glaubt und an seine eigenen Stärken glaubt. Ja, und wie gesagt, nie aufzugeben, denn aufgeben ist das Schlimmste, weil du hast immer eine Option, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg und wenn das meine Kinder beherzigen, dann habe ich viel richtig gemacht.
Wir kommen so langsam zum Ende. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball?
Boah, der emotionalste, muss ich fragen, gab es bestimmt einige, also es gab negative Momente mit Abstiegen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also ich glaube in Stuttgart, wo ich ein halbes Jahr ausgeliehen war, da war ich zwar jetzt noch nicht so gefestigt im Verein, sondern weil ich nur ein halbes Jahr da war, aber da hatte ich da war die Mannschaft auch mit guten Spielern bestückt. Mario Gomez hat vorne gespielt, diesen Nico Gonzalez, der jetzt bei Florenz spielt. Also wir hatten richtig gute Spieler. Dennis Aogo noch, Ron Robert Zieler im Tor, aber irgendwie haben wir es auch nicht aufs Feld bekommen, hatten dann hatten dann die Relegation gegen Union Berlin, wo wirklich keiner gedacht hätte, also aus unseren Reihen, dass wir das nicht schaffen. Klar, es wird hart, das ist ein Relegationsspiel, es kann alles passieren, aber wir waren fest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Und am Ende waren wir in beiden Spielen, glaube ich, eigentlich eher ja die unterlegenere Mannschaft und sind dann abgestiegen. Und es war wirklich so ein Moment, wo wir so fassungslos waren, also ich auch, wo wirklich keiner damit gerechnet hat. Und das war schon so ein emotionales Loch. Also diese Sommerpause war wirklich hart, weil man einfach, ja, ich kann es nur wiederholen, nicht gerechnet hat, dass es passiert. Und glaube, das war wahrscheinlich gerade der Fehler. Das war sowas, ein emotionales Hoch, wie ich schon gesagt habe, die Europa League Teilnahmen. Auch das Spiel in Athletic Bilbao, das hatte man gar nicht so auf dem Schirm damals. Das war ein Riesenstadion. Man kommt da rein, da sind keine Leute. In Spanien ist es ein bisschen anders. Da sind die erst am Abpfiff. Alle auf ihren Plätzen. Und das war auch eine Atmosphäre, ein ganz feines, modernes Stadion. Dort zu spielen, dort stehen zu dürfen und wirklich 90 Minuten Gas zu geben, war auch schon ein richtig geiles Spiel.
Wahnsinnsmomente. Jetzt kommen wir noch zu einer sehr beliebten Rubrik, die Empfehlung der Woche. Du musst den Zuhörern oder Zuschauern etwas empfehlen. Das kann ein Lebenssatz sein, das kann aber auch eine Stadt sein, ein Musiktitel, ein Film, was auch immer, was dir gerade so in den Kopf fällt. Okay. Vielleicht auch ein Sportevent.
Ein Sportevent.
Es kann alles sein.
Also was ich empfehlen könnte jetzt auf jeden Fall ist, weil ich Netflix gerade mit meiner Frau die letzte Staffel von You gucke, die kann ich empfehlen, ist echt ganz gut. Passieren Sachen, wo man nicht erwarten würde. Event, natürlich das Champions League Finale, das werde ich auf jeden Fall gucken. Ja. Glaube ich, ein interessantes Spiel.
Folge kommt wahrscheinlich ein bisschen später.
Ach so, okay.
Aber
dann passt mal You, passt aber,
ja, das passt schon das mal passt sehr schon gut. Mal.
Ein Event, was könnte man noch für ein
eigentlich
Event?
Eigentlich reicht doch immer eine Empfehlung.
Eine Empfehlung reicht gut.
Und die ist schon mal sehr gut, deswegen genau. Nehmen wir das schon mal.
Okay, nehmen wir das.
Also, und zum Abschluss, gibt es jemanden, wo du sagst, der oder die passt perfekt in diesen Podcast, der kann gut Geschichten erzählen und wird den Zuschauern einen großen Mehrwert liefern?
Auf jeden Fall. Da brauchen wir ja einen verrückten Vogel, der wirklich verrückte Sachen macht vielleicht. Ja, da würde ich dir Manni Quadwo empfehlen, wenn wir hier schon bei VfR Mannheim sind. Der ist auch ein verrückter Vogel, der hat immer was zu erzählen, lacht gerne, lacht viel. Wäre so ein guter Kandidat. Oder natürlich mein Freund Marvin Plattenhardt aus Berlin. Der ist auch immer für einen guten Spruch zu haben. Ich glaube, das wären interessante Gäste.
Dann gucken wir mal, ob diese Folgen bald entstehen. Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt auch gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank an dich, Alex, für die spannende Gespräch.
Danke, ich danke. War schön, hier zu sein und hat mich gefreut.
Ja, schön, hier im guten Mannheimer Stadion zu sein. Kapazität, weißt du, wie viele reinpassen?
Oh, da fragst du mich was. Keine Ahnung.
Wie viele
Ahnung.
Da sind meist?
Meistens leider nur so um die 400-500 Zuschauer. Da sind wir auch noch dran, dass sich das langsam ändert. Da machen die Verantwortlichen auch schon viel mit Aktionen. Und ich denke jetzt auch mit dem dritten Tabellenplatz ist das schon ein kleines Bewerbungsschreiben, hier mal herzukommen. Und natürlich, unser Ziel ist irgendwann natürlich eine Liga höher zu kommen. Und das wird natürlich auch nochmal Zuschauer anziehen.
Also attraktiven Fußball, schönes Stadion, gute Spieler.
Genau.
Da haben wir noch eine Sportevent-Empfehlung. Nächstes Jahr vorbeikommen.
Genau.
Und das war's aus Mannheim. Euch noch eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.